Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wo beginnen bei einem Mann, der viele Fähigkeiten vereint? Ehemaliger Sekretär des tschechischen Botschafters, Rezensent, Übersetzer, Lehrbeauftragter an der Sportuni in Wien für Inlineskating und natürlich Schriftsteller, deswegen ist er heute hier. Und wenn ich Schriftsteller sage, meine ich Lyriker und Belletristik- und Kinderbuchautor. Ich begrüße im Studio in Wien und mir zugeschaltet Michael Stavaric. Am Mikrofon begrüßt sie Ute Wegmann. Michael Stavaric, geboren in Brünn 1972 in der damaligen Tschechoslowakei, leben Sie seit Ihrem 7. Lebensjahr in Wien. Wie viel kulturelle Verbundenheit besteht mit Ihrem Geburtsland?
Ja, tatsächlich eine Frage, die man natürlich im Laufe seines Lebens des Öfteren gestellt bekommt, wenn man so zwischen zwei Kulturen, zwei Sprachen und generell sich eher so dazwischen wehnt und manchmal nicht dorthin gehört und hierhin auch nicht. Es ist so, dass ich über die Arbeit früher einen größeren Bezug zum Tschechischen hatte, beziehungsweise als ich noch vermehrt tschechische Literatur übersetzt habe, dann war es natürlich naheliegend, dass man auch sehr viel mehr mit der Sprache und den Menschen und so weiter zu tun hat. Mittlerweile ist es so, dass ich mich eigentlich tatsächlich immer mehr als so ein Mitteleuropäer sehe, also weder Tscheche noch Österreicher noch sonst was anderes. Und diese Art von Zugehörigkeit ergibt sich manchmal tatsächlich eher aus der Perspektive, wo man sich gerade befindet. Also als ich länger mal in Amerika lebte, dann fühlte ich mich extrem als Europäer. Wenn ich jetzt nach Tschechien übersiedeln würde und in Prag wohnen würde, dann würde ich wahrscheinlich behaupten, wenn mich dort jemand fragt, was bist du eigentlich, dann würde ich sagen, ich bin Weinviertler oder Wiener oder auf jeden Fall Österreicher. Und umgekehrt fühlt man sich vielleicht dann doch wieder manchmal in sentimentalen Momenten dem alten Heimatland nahe. Und Sie wissen ja, je älter man wird, desto mehr denkt man an seine Kindheit und die Erinnerungen werden stärker. Und dementsprechend bin ich wahrscheinlich gerade in so einer Phase, wo ich mich tatsächlich eher noch als Brünner empfinde. Und ein Brünner ist schon wieder ein Altösterreicher.
Die 1970er Jahre waren ja eine bewegte Zeit. Es gab viele Festnahmen. Mussten Sie damals ausreisen, also Ihre Eltern?
Ja, meine Eltern mussten nicht ausreisen, aber sie wollten schon seit langer Zeit. Und sie haben sich dann trotz allem eher ganz spontan entschlossen, das zu tun. Wir fuhren nämlich einfach in den Urlaub und kehrten dann nicht mehr wieder zurück. Was aber auch beinhaltet, dass man nur Urlaubssachen mit hat und dass das in keinster Weise irgendwie eine wohlorganisierte Flucht über den eisernen Vorhang war.
Wie erinnern Sie denn diesen Neuanfang, als Sie dann wirklich angekommen waren und wussten, so hier muss ich jetzt in die Schule, hier bleibe ich?
Ja, es gibt so eine kleine Anekdote, die ich jetzt im Kinderbuchbereich manchmal den Kindern erzähle. In Wien zum ersten Mal mit meinen Eltern, da stand ich irgendwo dann draußen herum und dann kam ein Mädchen ungefähr in meinem Alter auf mich zu und die hatte einen Hund an der Leine und die blieb bei mir stehen, weil der Hund an mir schnüffelte und hat aber schnell gemerkt, ich verstehe sie überhaupt nicht. Und dann hat sie auf den Hund gedeutet und hat gesagt, wow, wow. Und ich weiß noch genau, ich habe mir gedacht, was soll das mit diesem wow, wow? Damit kann ich gar nichts anfangen, weil im Tschechischen ist es ein haff, haff. Das Bellen der tschechischen Hunde ist ein haff, haff. Das Bellen der österreichischen und deutschen war ein wow, wow und wuff, wuff. Da fiel mir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig auf, wie unterschiedlich Sprachen funktionieren und dass sie dann aber doch, gerade wenn man so diese onomatopoetische Sprachebene betrachtet, dann doch wieder sehr klangliche Ähnlichkeiten natürlich haben, weil ich finde, sowohl ein haff, haff als auch ein wow, wow oder wuff, wuff ist eine gute Entsprechung für das Bellen eines Hundes in beiden Sprachen.
Sie haben dann später Bohemistik, also die Wissenschaft von der tschechischen Sprache und Literatur und Publizistik studiert. Was war denn damals Ihr Berufswunsch?
Naja, ich glaube, ich wollte so wie wir alle damals eher im Lehrbereich arbeiten. Der Wunsch, Schriftsteller zu werden, war zwar immer da, aber da wusste ich schon, dass das sehr, sehr schwierig werden wird, das zumindest hauptberuflich zu machen. Und dementsprechend habe ich mich eher immer so in der PR, Werbung, im Journalismus und so weiter gesehen, zumindest in der Zeit, als ich studiert habe. dass es dann tatsächlich irgendwann sich alles so ausgeht, dass ich wirklich den Berufswunsch Schriftsteller verwirklichen kann. Das war für mich damals nicht absehbar und bin aber sehr glücklich, dass sich das dahingehend entwickelt hat und ich eben nicht in einer Werbeagentur arbeite und mir überlege, welche neuen Slogans kann man entwickeln.
Ja, ich springe mal direkt auf den Anfang der 2000er Jahre, da erschienen nämlich ihre ersten Kinderbücher. Gagaluga wurde gleich 2007 mit dem österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. Bilder von Renate Habinger, mit der sie ja in Folge mehrere erfolgreiche Buchprojekte umsetzten. Zum Beispiel Bibu, mein Bienen- und Blumenbuch, ein wundervolles Bilderbuch. Ich habe es mir gerade noch mal angeschaut, mit vielen Tieren und Pflanzen, aber ganz ohne Bienen, denn die sind erkrankt. Oder das Buch Hier gibt es Löwen, ein Buch über den Körper, über Anatomie und über die Liebe eines Tätowierers, der nur an seine Heißgeliebte denken kann. Das ist nur ein kleiner Blick auf die Anfänge. Das geht dann weiter mit Milli Hasenfuß, Der Bär mit dem roten Kopf. Hier in Zusammenarbeit zwei Bilderbücher mit Ulrike Möltgen. Ein Märchen, als der Elsterkönig sein Weiß verlor, mit Bildern von Linda Wolfsgruber. Also das Who is Who der Illustratorinnen. Betrachtet man all diese Bilderbücher, haben wir es mit Wesen zu tun, die zu Außenseitern werden. Und meist, weil sie anders aussehen als die anderen, als die Allgemeinheit. Das scheint ein wichtiges Thema des Michael Stavaric zu sein.
Ja, das mag schon so sein. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich die Kinderbücher ja immer auch parallel zu den Romanen oder zur Erwachsenenliteratur schreibe. Also ich arbeite immer gleichzeitig an verschiedenen Projekten, die dann meist in unterschiedlichen Genres angesiedelt sind. Das habe ich von Anfang an so gemacht. Auf alle Fälle hängen sie immer irgendwo zusammen, weil sie in derselben Zeit entstanden sind und geschrieben worden sind. Und im Roman habe ich natürlich auch diese Art von Vorliebe für Figuren, die so etwas am Rand stehen. Andererseits ist das, glaube ich, etwas, das so ein Grundprinzip des Erzählens generell ist, dass man natürlich seine Protagonisten irgendwie so besonders markant machen will oder sie eben in einer Art und Weise darstellen möchte, dass man anhand dessen möglichst viel über die Welt und über die Menschen und ihr Verhalten aussagen kann. Aber ja, ich mag so komische Figuren und dementsprechend sind auch in meinen Kinderbüchern, glaube ich, immer wieder Gestalten und Helden da, die sich eben von anderen Kinderbuchhelden, Heldinnen unterscheiden.
Auffällig war, fand ich, dass sie sich wirklich äußerlich unterscheiden, dass sie wirklich anders aussehen, wie der Bär zum Beispiel, der den roten Kopf hat, oder der Elsterkönig, der seine weiße Farbe verlor.
Ja, das ist schon so ein dramaturgisches Prinzip. Also ich überlege mir gemeinsam mit meinen Illustratorinnen immer auch so diese visuelle Gestaltung. Der Held muss oder die Heldin muss ja in irgendeiner Art und Weise auch eine Transformation erfahren, ob sie jetzt in die positive oder negative Richtung geht, sei dahingestellt. Aber auf alle Fälle versuche ich auch in den Kinderbüchern eigentlich sehr komplexe und schwierige Themen aufzugreifen und letztendlich auch etwas über die Komplexität der Welt und des großen Ganzen zu sagen, die ja immer den ganzen Simplifizierungen zuwiderläuft, denen man ja im Laufe seines Lebens oft ausgesetzt ist. Und dementsprechend muss man möglichst viel sehen, erfahren und in Bücher reinpacken und schauen, dass man dann bei den Kinderlektüren eben möglichst viel mit auf den Weg bekommt.
Über die Komplexität der Welt, darüber will ich später nochmal mit Ihnen sprechen. Es folgten jetzt nochmal Bilderbücher wie Die Menschenscheuche und natürlich Piepmatz macht Wald aus euch. Beide illustriert von Stella Dreis. Das erste Buch ist ein Plädoyer für ein sensibles Miteinander, erzählt aus Rabenperspektive. Der Piepmatz mit dem Untertitel Weltrettdings für Vorangeschrittene will auf seine so besondere Weise für die Umwelt sensibilisieren, für Natur, Wald und für die Welt. Ein kleines Wesen wehrt sich und haut richtig auf den Putz. Der Eichelherr erklärt den Menschen den Krieg, weil sie so schändlich mit der Natur umgehen. Wollen Sie uns vielleicht, bevor wir dann weiter darüber sprechen, den Anfang kurz lesen, damit wir diesen wunderbaren Ton, den Sie dafür gefunden haben, einmal im Ohr haben?
Das mache ich natürlich sehr gerne. Der Eichelherr der dieses Buch im Grunde als Rede gestaltet und hält, der spricht natürlich nicht normal Deutsch, sondern ja, nennt es selber so eichlerherisch und das klingt natürlich etwas anders. Ist Wald nicht voll papatastisch? Bin ja selbst ganz Wald, immer schon. Flieg schmof rum, denk dauernd urdino geil ein Vogel zu sein. Würd's niemals anders aushecken wollen, wie ihr mich heißt. Manche von euch nennen mich Waldgärtner, Baumwächter, Buntrockförster, den gescheckerten Dingsbums. Viele auch nur Eichelheer. Einige wenige Dickvogel und so Zeug. Ey, passt schon alles, Gucci. Ich nenn euch kopflistige, menschwesige, menschkauzige, zweibeinige, aufrechtgestaltige, ja sogar Lauchstelzen, wenn ich miesig drauf bin. Hab aber Schwärme von Namenskärtchen im Kopf, die gehen dort nie aus.
Das war Michael Stavaric und er las, Piepmatz macht Wald aus euch. Der Piepmatz plant also überall, wo Wald hingehört, seiner Meinung nach Eichel fallen zu lassen. Michael Stavaric ist heute Gast im Büchermarkt. Das war ein Eindruck von diesem Buch. Sprechen wir also über Sprache. Schon beim ersten Buch, Gagaluga, haben Sie Wörter anderer Sprachen in Ihre Geschichten eingebunden, immer so, dass sie verständlich waren, selbsterklärend, haben mit Sprache gespielt, Worte erfunden, Reime inszeniert. Hier im Piepmatz, der ja selber spricht, haben Sie diesen wirklich witzigen, flapsigen Ton gefunden. Woher kam der? Wie hat sich das entwickelt?
Egal ob im Erwachsenenbereich oder im Kinderbuchbereich, wenn man dann so ungefähr thematisch seine Eckpunkte abgesteckt hat und sich dann im Bilderbuchbereich auch diese visuelle Gestaltung so ein klein wenig überlegt hat, bleibt natürlich immer so die große Frage, wie schreibe ich es jetzt denn wirklich, wie lege ich das an, welche Art von Ton, Duktus, welche Art von Syntax und generell Metaphorik etc. ist da angebracht. Und am Anfang experimentiert man tatsächlich eher herum, also ich zumindest, also ich versuche so eine bestimmte Art von Tonfall zu finden, wo ich mir denke, so wirkt der Held oder die Heldin für mich authentisch. Und bei meinem Piepmatz hier, wo ja klar war, dass der so ein Revoluzer ist und dass er ja auch so viele Emotionen an den Tag legt und eigentlich habe ich mir immer gedacht, ich mag den nicht mit irgendeiner Art von neutraleren Sprache ausstatten, sondern möchte wirklich, dass er seinen ganz unverwechselbaren Ton bekommt, der letztendlich mit falscher Grammatik, falschen Wortstellungen, ganz vielen Neologismen, also Wortneubildungen zu tun hat und dementsprechend dadurch seine bestimmte Art von Eigenheit und Sprachwitz bekommt, den man auch in Angesicht des ernsten Themas, also es ist ja ein Buch, das wirklich sehr ernste Themen aufgreift, habe ich mir gedacht, die muss man dann tatsächlich vielleicht in einer Art und Weise präsentieren, wo man dann auch immer so ein bisschen grinsen kann und dann trotzdem amüsiert ist und einerseits den Vogel absolut ernst nimmt mit seinem Anliegen, andererseits auch so ein bisschen tatsächlich lächeln kann und sich eben durch dieses Lächeln auch der Sache zugehörig fühlt, die er da andenkt und angeht.
Nun amüsiere ich mich natürlich total, wenn ich das lese und vor allen Dingen auch jetzt, wenn ich sie höre, das ist ganz wunderbar. Wie reagieren denn Kinder darauf bei Lesungen?
Ja, Kinder reagieren wirklich ganz großartig darauf. Normalerweise ist aber bei Kindern, die sind so offen auf, gerade auf Sprache und alles, was so ein bisschen anders ist als in der Schule, damit können die total viel anfangen, weil es eben ihre Imagination und ihre Sprachlust generell befördert.
Jetzt sprach ich ja schon von den Bienen und den Löwen und den Hasen. Welche Rolle spielen Tiere in ihrem Leben?
Ja, ich habe auch in den Erwachsenenromanen fast immer so eine Tierfigur am Rande mit. Auf einem Nebenschauplatz gibt es eine Tiergestalt. Im Kinderbuchbereich ist es so, dass ich mir immer gedacht habe, dass man mithilfe von Tieren tatsächlich diese ernsten Problematiken, um die es mir geht, wahrscheinlich am besten darstellen kann, weil sich Kinder sehr stark und schnell mit Tieren identifizieren können und sie sozusagen diese Welt auch grundsätzlich sehr spannend finden, wie Tiere sind, denken, fühlen, wie sie aussehen, was für Fähigkeiten sie haben, welche Art von Sinnen sie gewissermaßen in die Welt bringen, die eben der Mensch so nicht hat. Im Kinderbuch oder im Kinderbilderbuchbereich, da scheinen mir diese tierischen Protagonisten wirklich die Idealen zu sein, mit denen man einfach ganz wunderbar agieren kann und trotzdem eben diese Ernsthaftigkeit an den Tag legen darf.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, im Bilderbuch, es sind gerade zwei Sachbücher erschienen. Ich sag mal Sachbücher in Anführungsstrichen im Leikamp Verlag mit Bildern der Aachener Illustratorin Michelle Ganser. Eins über Kraken und eins über Quallen. Das Meer und seine Tiere, da gibt es aber nochmal eine ganz besondere Verbindung.
Ja, ich wollte wirklich mal Meeresbiologe werden. Also wenn wir schon am Anfang über das sprachen, was ich denn im Rahmen meines Studiums hätte werden wollen, dann gehört das wahrscheinlich auch kurz dazu erzählt, dass ich eigentlich Meeresbiologie inskribieren wollte und es eben damals nicht möglich war in Österreich und man eben Meeresbiologie, zumindest damals in den frühen 90er Jahren, nur in Frankreich oder Australien oder Amerika, also auf jeden Fall weiter weg studieren konnte, wo es ein Meer gab und wo dieser Fachbereich eine völlig andere Tradition natürlich hatte als in Wien an der BOKU. Und dementsprechend habe ich mir dann schon immer gedacht, irgendwann würde ich gerne mit Meerestieren für mich arbeiten. Und das heißt, da hatte ich immer das Gefühl, ich kenne mich relativ gut aus und habe das eigentlich über die Jahre immer mit großem Interesse verfolgt und hatte das Gefühl, dass ich an diesem Thema mein Leben lang dran geblieben bin. Und dementsprechend war es jetzt tatsächlich höchste Zeit, mal auch etwas mit diesem Wissen oder mit diesem Interesse, das man so lange Jahre in sich vereint hat, tatsächlich mal auch Bücher zu machen, die
genau,
das aufgreifen.
Wie gut, dass es die Möglichkeit des Buches gibt. Jetzt habe ich ja gesagt, Sachbuch in Anführungsstrichen. Wer also jetzt denkt, Quallen, muss ich mich da jetzt unbedingt so schlau machen, wie spezialisiert ist das denn? Und meint, es handle sich um ein komplett detailverliebtes Buch über dieses eine Tier, also ein Buch für Nerds, der irrt. Natürlich gibt es eine Menge Details und Spezialwissen, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Qualle, Körperbau einer Qualle oder dass es 930 Arten gibt, die seit 500 Millionen Jahren schon existieren, dass es Rippenquallen, Würfelquallen, Stielquallen und Segelquallen gibt, sogar Geisterquallen und Spiegeleiquallen und wie die aussehen und was sie so machen. Aber man lernt eben auch eine ganze Menge andere Tiere kennen, zum Beispiel Seewespen und Kugelfische und Dornteufel. Es ist ein Buch, das viele aktuelle Themen anspricht, zum Beispiel den Klimawandel oder auch die Plastikvermüllung der Meere. Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt, Sie möchten gar nicht sich auf ein Detail von Welt konzentrieren, sondern es geht tatsächlich auch jetzt in diesen Sachbüchern immer um die Komplexität der Welt.
Es ist die einzige Möglichkeit, so wirklich etwas über die Welt, uns und den Kosmos auszusagen. Wenn ich mich jetzt mit Kraken oder Quallen sozusagen im Topic mal auseinandersetze, dann geht es natürlich viel weiter. Also ich beschäftige mich sowohl mit den Sternen, Konstellationen, Naturgesetzen und letztendlich auch fiktiven oder spekulativen Themen bis hin zu wirklich ganz kleinteiligen Sachen, wo ich das Gefühl habe, wenn man alles miteinander verknüpfen kann, so wie es vielleicht noch die alten Universalgelehrten konnten, dann kann man auch über ein spezielleres Thema vielleicht mehr aussagen und generell auch die richtigen Exkurse einschlagen, die dann den Kindern und Leserinnen und Lesern eben zeigen, dass alles mit allem zusammenhängt und alles zusammengehört. Also ja. Poesie hat genauso mit Mathematik zu tun, wie Walzertanzen mit schwarzen Löchern und so weiter. Also man kann alles miteinander verknüpfen und in Relation zueinander setzen und man muss eben dazwischen die richtigen Geschichten finden und die letztendlich zeigen, wie spannend und großartig und wunderbar alles ist und es ist alles eine einzige große Betrachtung des Ganzen zulässig.
Nun verknüpfen Sie ja nicht nur inhaltlich die Dinge miteinander, sondern in beiden Sachbüchern spielen Sie formal mit den Möglichkeiten, die sich bieten. Es gibt ja zu Beginn jedes Kapitels ein Gedicht. Es gibt Infokästchen für die sogenannten Schlauköpfe. Es gibt Witziges und Historisches und kleine Geschichten. Es gibt Aufforderungen zum Suchen und Mitgestalten, also Suchen innerhalb der Bilder, innerhalb der Illustrationen. Das ist ja auch eine Art Dialog mit den Lesenden. Der ist Ihnen auch ungeheuer wichtig, oder?
Ja, ich habe mich auch für diese direkte Ansprache entschieden. Also es ist fast so wie beim Piepmatz, allerdings in einer, sage ich mal, bisschen gemäßigteren Art und Weise natürlich. Also ich habe mir immer vorgestellt, man sitzt am Lagerfeuer und beginnt Geschichten zu erzählen, was wahrscheinlich ja generell der Ursprung allen Erzählens und aller Geschichten der Menschheit ist, dass man irgendwo mal saß. Und diese Art von Situation wollte ich herstellen. Und dass man nie das Gefühl hat, es wird einem etwas in einer hierarchischen Art und Weise vermittelt, sondern es geht um Kommunikation auf Augenhöhe und um eine Begegnung, die eine sehr freundschaftliche und sehr intime ist. Und die Wissensvermittlung funktioniert dann eben so ganz nebenher. Und man versucht eher dann seine Leserinnen und Leser so ein bisschen in den Bann zu ziehen und sie ein wenig tatsächlich auch durch diese sehr persönliche, intime Ansprache zu involvieren und sie irgendwie auffordern, das Buch mitzudenken und mitzuschreiben.
Ja, das ist sehr besonders, gerade auch in dem Sachbuch über die Quallen, dass man ja erstmal ganz viel über Michael Stavaric selber erfährt. Also sie erzählen sehr viel über sich, aber dass sie dann auch uns im Grunde genommen am Entstehungsprozess des Buches teilnehmen lassen. Das ist ja auch dieses, was Sie jetzt meinen, mit auf Augenhöhe sein, nicht von oben herab, sondern auch eine besonders schöne Art, die jungen Lesenden mitzunehmen. Wer ist Michael Stavaric? Reimender, tierliebender, Worterfinder, gegen den Strich denkender, und um das Bild zu komplettieren, sprechen wir doch über den Lyriker. Ein neues Buch erscheint dieses Frühjahr, Die Suche nach dem Ende der Dunkelheit. Das sind Gedichte an ein Du, über ein Du, ein liebevolles, lebendiges, aber auch mal schwaches, eine Kameradin und mehr als eine Liebe. Jeder Text in sich geschlossen von einer dichten Atmosphäre der Zweisamkeit in einem vielleicht fremden Land nahe der See. Ich zitiere einen Satz: Wir verhielten uns wie Grasbüschel, die überall dort auftauchten, wo es ihnen gefiel, in den Fugen der Betonplatten. Wie viel Stavaric ist in diesen Gedichten?
Ja, das gilt wahrscheinlich für alle meine Werke, da ich zu den Vielschreibern gehöre, die dann doch immer stetig wachsen. Ich will mich nicht von meinen Büchern sozusagen allzu sehr unterscheiden oder trennen. Es ist immer ein Teil von mir mit drin. So bekommt das für mich auch tatsächlich diese Art von Authentizität, die mir wichtig ist und wo ich mir denke, ich bin auch als Wesen, als Mensch in der Lage, das dementsprechend gut auszudrücken und auch meinen Leserinnen und Lesern zu vermitteln. Das ist die eine große Seite natürlich. Auf der anderen Seite ist natürlich in manchen Büchern wesentlich mehr Fiktion als in anderen. Also ich liebe es auch, Dinge tatsächlich mir auszudenken und mir sozusagen anzudichten. Vielleicht immer, da ich gerne aus der Ich-Perspektive schreibe, in allen Genres letztendlich, liegt es vielleicht daran, dass ich manchmal selber nicht mehr unterscheiden kann, was habe ich erfunden und was beruht so ein bisschen auf eigenen autobiografischen Begebenheiten oder auch Beobachtungen oder letztendlich auch den Leben anderer, die man ja mitlebt oder zumindest auch mitbegreift und manchmal auch aufgreift. Es geht letztendlich immer um Menschen und um Beobachtungen und um all das, was uns eben als Leserinnen und Leser bewegt und berührt, weil wir alle uns ja für dieselben Dinge interessieren. In diesem Gedichtband, Die Suche nach dem Ende der Dunkelheit, da geht es sehr viel um den Ozean. Also ich habe den Ozean noch mitgenommen aus den letzten Büchern, also Faszination Qualle, Faszination Krake. Da wollte ich das Setting für mich noch so ein klein wenig behalten und habe eben so eine sehr, glaube ich, poetische, gar nicht zu sehr lyrisch, also es ist jetzt kein experimenteller Gedichtband, der irgendwie vor ganz waghalsigen Metaphern und so weiter strotzt. Es ist eigentlich ein Erzählen, ein leises, stilles Erzählen am Meer in einer Zeit, die von Umbrüchen geprägt ist und die letztendlich auch immer so etwas Dystopisches an sich hat. Und ich habe mich gefreut, dass Sie diese Stelle mit den Grasbüscheln zitiert haben, weil hier begegnet sich dann wieder der Eichelhäher irgendwo darin, der ja gegen diese Bodenversiegelung auftritt und der letztendlich das lieben würde, dass zwischen Betonplatten Grasbüschel wachsen, und da schließt sich wieder für mich so ein Kreis. Also das meine ich auch mit dem gleichzeitig Schreiben und Arbeiten an verschiedenen Büchern, dass sich immer diese Werke miteinander irgendwo ergänzen und dass man immer wieder auch so Motive und Momente findet, die dann eben auch in den anderen Büchern so enthalten sind.
Michael Staveric, unsere Zeit ist zu Ende. Ein spannendes Werk. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ganz herzlichen Dank nach Wien. Die besprochenen Bücher finden Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, auf der Deutschlandfunk-Seite. Ebenso die Möglichkeit, die Sendung in der Deutschlandfunk-Audiothek noch einmal anzuhören. Hier folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.